Praktisch alle, die mit einer Diät starten, werden daran scheitern. Und wenn diese Diät durchgezogen wird, dann ist es bei den übrig gebliebenen fast bei allen so, dass sie das alte, ursprüngliche Gewicht wieder erreicht haben und möglicherweise sogar übertroffen. Und warum das so ist und was du dagegen tun kannst, das erfährst du heute.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Der Mensch hat sich über mehrere Millionen Jahre entwickelt. Und wenn wir einfach mal 3 Millionen Jahre ins Verhältnis zu einem Tag mit seinen 24 Stunden, also von 0 Uhr bis 0 Uhr nächsten Tages setzen, dann haben wir erst die letzten 2 Sekunden dieses Tages einen gigantischen Kalorienüberschuss, den es vorher noch niemals in der Evolution gab. Und das ist einer der Gründe, warum eben diese typischen Diäten, wie wir sie alle kennen, du musst nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Das ist ja einer dieser Standardsätze, der leider viel zu kurz gedacht ist. Dann wird sich der Körper dagegen wehren. Und das schafft er, indem er dich zu einem regelrechten Kalorienzombie macht. Das ist einer der Gründe, warum 75% der Menschen, die mit einer Diät starten, diese Diät gar nicht erst durchziehen und die restlichen, die eine Diät durchgezogen haben, nach ungefähr einem Jahr das ursprüngliche Gewicht zum Start der Diät erreicht oder übertroffen haben. Denn eine Diät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es macht keinen Sinn, da zu versuchen, mit einer unbändigen Willenskraft hineinzugehen. Ein Kalorienmangel wird mit dem Körper beantwortet mit Stoffwechselanpassungen. Einfaches Beispiel: Menschen, die sehr viel weniger Kalorien essen, als sie gewöhnlich verbrauchen, werden deutlich schneller frieren. Und was ganz fatal ist, auf lange Sicht gesehen, es werden Muskeln abgebaut. Das heißt, die Muskeln werden sozusagen verheizt. Und wir werden insgesamt auch ein bisschen bewegungslethargischer. Und das kann niemals langfristig zum Erfolg führen. Bitte nimm jetzt bis hierhin schon mal mit, dass wir aktuell in einem Kalorienschlaraffenland leben. Wir haben rund um die Uhr eine Kaloriendruckbetankungsmöglichkeit. Und das war schon mal auch der große Unterschied zu Ötzi von früher. Wenn der eine Hungersnot hatte, dann war der natürlich bestrebt, wieder Kalorien irgendwo zu finden und aufzutanken. Der hat bestimmt nicht in Diäten gedacht. Wenn wir heute in diesem Schlaraffenland uns in eine simulierte Hungersnot hineinmanövrieren, dann werden unsere Hungerhormone dagegen steuern und versuchen, dass du diese Willenskraft eben irgendwann letztendlich aufgibst und dass du eben dann wieder Kalorien zu dir nehmen möchtest. Wer eine Diät, eine niedrigkalorische, langfristig durchhält, der verdient meinen größten Respekt. Leider führt das definitiv zu einer Reduktion des Stoffwechsels. Wichtig ist auch zu wissen, dass unsere Willenskraft begrenzt ist. Wenn wir einen guten Nachtschlaf hatten, dann wachst du morgens auf und der Akku ist sozusagen aufgeladen. Und dann kommt es den ganzen Tag zu unbewussten oder auch sehr bewussten Entscheidungsprozessen auf der privaten oder auf der beruflichen Ebene. Und genau diese Entscheidungen, die wir dann bewusst treffen, die kosten eine Aufmerksamkeitsenergie und damit Willenskraft. Der Akku wird immer leerer. Kommt man abends dann mit einem leeren Willenskraft-Akku nach Hause, dann greift man automatisiert auf diese ursprünglichen Gewohnheiten zurück, wie zum Beispiel abends vorm Fernseher eine Serie gucken und in die Chipstüte greifen oder ein Bierchen trinken, einen Schokoriegel essen, was auch immer. Und wir können da mit der Willenskraft nicht mehr dagegen arbeiten. Und genau diese Gewohnheiten, Bierchen trinken, Schokolade essen, die haben wir uns häufig in einer Zeit angewöhnt, wo das noch keine Figurauswirkung oder auch gesundheitliche Auswirkung hatte, weil der Körper noch genügend Gesundheits- und Figurreserven hatte, sozusagen. Und abends mit Willenskraft in diese Veränderungsprozesse reinzugehen, das wird nicht wirklich funktionieren. Und immer dann, wenn wir, ich setze das jetzt bewusst in Anführungszeichen, versagen, dann denken wir, wir haben einfach keine Disziplin. Und da sage ich, nein, das ist komplett falsch. Es war bisher die völlig falsche Herangehensweise. Bitte nimm an dieser Stelle mit, dass dein Essprogramm, deins und meins und von allen anderen über Jahrzehnte antrainiert worden ist. Das, was du heute gegessen hast, war vermutlich was Ähnliches, was du gestern gegessen hast, was du letzte Woche gegessen hast und vielleicht sogar die letzten Monate und Jahre. Weil wir unser persönliches Ernährungsportfolio aufgebaut haben und das zwar das aufgrund von Erfahrungen. Wir essen das, was uns schmeckt und was uns vermeintlich satt macht. Ich sage dir, die meisten Menschen kennen kein echtes satt, ein Nährstoff gesättigt, sondern nur ein, mein Bauch ist voll und ich bin jetzt mal wieder eine Zeit lang zufrieden damit. Das Essen, was du heute isst, hat sich also bewährt in Sachen satt, in Sachen Geschmack. Du weißt, wo es beschafft werden muss, wie es gelagert werden muss, wie es zubereitet werden muss. Es ist für dich gut verträglich. Und dieses Programm hat sich über tausende Male bewährt. Und deswegen rutscht es von dem bewussten Prozess, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, in einen unbewussten Prozess. Das bedeutet, du handelst sozusagen auf Reflex mit deinem Essen. Und wenn du jetzt kommst mit einer klassischen Diät und möchtest von jetzt auf gleich dieses Essprogramm auf einen Schlag verändern, dann wird das auf lange Sicht mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit schiefgehen, weil du in dem Fall eine falsche Strategie gewählt hast. Und genau deshalb möchte ich dir jetzt einmal 5 Tipps nennen, wie du mal ganz entspannt in diesen Veränderungsprozess reingehen kannst, ohne sehr viel Willenskraft investieren zu müssen. Es geht auch bitte nicht darum, dass du jetzt zukünftig und zwar ab sofort alle 5 Ideen umsetzt, sondern dir das einfach gemütlich anhörst und dass du dich dann aus dem Bauch raus entscheidest, was dich am meisten triggert, wo du sagst, okay, das könnte bei mir richtig viel Sinn machen, das kriege ich umgesetzt. Und wenn du dich erstmal nur auf diese eine Sache konzentrierst, dann bist du einen riesen Schritt weiter in deinem Veränderungsprozess. Wollen wir loslegen? Tipp Nummer 1, und der tut vielleicht am meisten weh, das ist Geduld mitbringen. Ich weiß, dass wir alle getriggert sind durch diese ganzen Diäten. Ja, schaffe ich irgendwie 5 Kilogramm in 14 Tagen. Oder du musst nur eine Pille einnehmen oder dir eine Spritze geben lassen und dann klappt das schon mit dem Abnehmen. Kurzfristig haben diese Diäten durchaus, naja, nennen wir es mal, einen Gewichtserfolg. Langfristig ist es aber eben genau das, was ich schon angedeutet habe. Es ist eine simulierte Hungersnot und die wirst du langfristig niemals durchhalten können. Deshalb bitte beginne an dieser Stelle Geduld mitzubringen. Und ich weiß, in einer Welt von YouTube-Shorts oder TikTok-Videos oder auch Instagram-Live-Stories, wo man eben nur wenige Sekunden Aufmerksamkeit aufwenden muss, ist das schwierig, sich etwas langfristig vorzunehmen und sich einfach mal mit Geduld an die Sache ranzuwagen. Ich mir ist bewusst, gerade für die junge Generation ist das durchaus eine Herausforderung. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach unsere schnelllebige Welt, in der rund um die Uhr permanent ganz schnelle Versprechungen ausgesprochen werden. Das wird aber so nicht funktionieren. Ja, also wichtig ist, dass du diesen langfristigen Blick hast und die Lösung wäre, dass du eben eine schrittweise Essgewohnheitsveränderung dir aneignest. Da gibt es verschiedene Strategien. Der allereinfachste Weg, und das ist zum Beispiel auch das, was ich in meiner kostenlosen 7-Tage-Challenge als allererste Aufgabe meiner Community gebe, du trinkst jeden Morgen innerhalb von nur 10 Minuten nach dem Aufstehen dein erstes Glas Wasser bzw. einen ungesüßten Tee. Und es geht nicht um das Wasser, um den Tee an sich. Es geht darum, dass du dir mit diesem Prozess beweist, dass du dir etwas vornimmst und es auch umsetzt. Und die Idee ist, dass du das mindestens 21 Tage lang durchziehst, konsequent, ohne einen Tag unterwegs vielleicht erst nach 11 oder 12 oder 15 Minuten dein Glas Wasser zu trinken. Beweise dir, dass du dir eine verhältnismäßig sehr einfache Aufgabe vornehmen kannst und diese auch konsequent umsetzt. Das schafft nämlich Selbstbewusstsein, auch für zukünftige Aufgaben. Das wäre aus meiner Sicht der allereinfachste, entspannteste Einstieg in diesen Gewohnheitsveränderungsprozess. Du wirst auch dann nach 14 Tagen, vielleicht auch erst nach 21, von mir aus auch nach 28 Tagen merken, dass du es völlig automatisiert tust und du musst überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, ob du das gemacht hast. Es ist eine neue, in dem Fall natürlich auch gesunde Gewohnheit geworden. Es gäbe aber noch eine andere Möglichkeit. Du kannst auch andere kleinere Veränderungen in deinen Alltag einbauen. Wichtig, ich rede jetzt bewusst von kleinen Veränderungen. Das Glas Wasser ist besonders einfach. Du könntest aber auch jeden Tag zum Beispiel anfangen mit 5 Kniebeugen an einem Stuhl. Und am nächsten Tag machst du 6. Am übernächsten machst du 7. Und das machst du so lange, bis du merkst, oh, die Beine fangen richtig an zu brennen. Und dann bist du aber schon in diesem Bewegungsprozess drin und hast dir bewiesen, dass du dir was vornimmst und jeden Tag umsetzen kannst. Du kannst natürlich auch ein klein bisschen mehr Gas geben. Und das ist genau das, was wir auch in meinem Online-Coaching leichter als du denkst, sehr erfolgreich umsetzen. Mittlerweile mit ungefähr 150.000 Menschen haben wir das schon gemacht. Die Feedbacks sind sensationell. Was machen wir? Wir nehmen uns einen einzigen Gesundtag pro Woche vor. Es ist egal, was für ein Tag. Meine Empfehlung wäre dann immer so einen Samstag zu nehmen. Warum? Weil viele Menschen Samstag frei haben. Gilt nicht für jeden, das weiß ich. Und wenn man zu Hause etwas vermisst, was man jetzt essen sollte, dann kann man am Samstag noch einkaufen gehen. Deswegen würde ich einen Samstag empfehlen. Man hat ein bisschen mehr Ruhe. Das ist die Regel so. Und man könnte eben noch Dinge besorgen, um eben dann diesen einen Gesundtag umzusetzen. Das bedeutet, dass du dich an gewisse Regeln hältst innerhalb dieses einen Tages. Zum Beispiel 3-mal am Tag essen, zwischendurch nichts, keine Zwischenmahlzeiten. Dann nur kalorienfreie Getränke trinken. Dann zum Beispiel die Nummer mit den Kniebeugen machen oder vielleicht draußen 5 oder 10 oder 15.000 Schritte gehen. Einfach in Bewegung kommen. Dass du in jeder Mahlzeit Proteine drin hast. Proteine sind immer noch unterschätzt wichtig, nicht nur für die Gesundheit und vor allem für das gesund alt werden, sondern letztendlich auch für die Fettverbrennung. Aus verschiedenen Gründen habe ich schon ein paar Videos zu gemacht, möchte ich jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen. Und wenn du diesen einen Tag machst, dann sind die ersten Schweinehundeschulentage, so nenne ich die, weil wir sozusagen unseren inneren Schweinhund mit auf die Reise nehmen, ohne ihn zu überfordern. Wenn du diesen einen Tag Woche für Woche wiederholst, dann wirst du sehr bald feststellen, dass er dir immer einfacher fällt. Dir geht es immer besser damit. Vor allem hast du auch dann einen direkten Kontrast zwischen diesem einen Gesundtag, wie es dir tagsüber und vor allem abends geht, wenn du ihn dann geschafft hast, und diesen anderen noch nicht so gesunden Tagen, weil du eben da in deinen ganz normalen Gewohnheiten lebst. Und dieser Kontrast ist ein Lerneffekt, weil du dann auf der unbewussten Ebene anfangen wirst, die Ideen, die Regeln, das Frühstück, die 3 Mahlzeiten, nur die ungesüßten Getränke, mit in einige andere Tage Stück für Stück zu übernehmen. Also die Dinge, die dir besonders gut tun oder auch besonders einfach gefallen sind. Und damit stellst du sozusagen deine alten Gewohnheiten in Frage und ersetzt sie Stück für Stück durch neuere, gesündere Gewohnheiten. Und jetzt komme ich nochmal zurück zum Einstieg für diesen ersten Lösungsansatz. Ja, dafür brauchst du eben auch Geduld. Du musst dir einfach ein bisschen Zeit lassen für diesen Veränderungsprozess. Das ist keine schnelle Nummer, weil du wirst mit einem Gesundtag pro Woche natürlich nicht innerhalb von 2 Wochen 3, 5, 7, 9 Kilogramm abnehmen. Das ist selbstredend. Aber du veränderst dein Gewohnheitsprogramm und ersetzt es durch gesündere. Gehen wir mal weiter zu Nummer 2. Wenn du dich auf etwas konzentrieren möchtest, auf eine Sache neben dem Glas Wasser und vielleicht nicht unbedingt jetzt nur diesen Gesundtag machen möchtest, dann ist die erste Mahlzeit des Tages die wichtigste. Warum? Weil die mit dafür entscheidet, wie du den restlichen Tag dich ernähren wirst. Ich mache ein Beispiel. Wer morgens ein Nutella- oder Marmeladebrötchen futtert und vielleicht irgendwie ein Glas Saft dazu trinkt, weil er denkt, es wäre gesund, der flutet seinen Organismus mit Zucker. Das sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt. Es kommt viel Insulin drauf, der Blutzuckerspiegel rauscht in den Keller und du wirst relativ bald danach zu einem unkontrollierbaren Kalorienzombie. Und dann hast du dich kaum noch im Griff. Das braucht eine enorme Willenskraft, um dich danach dann bewusst gesund zu ernähren, das Mittagessen beispielsweise. Viele gehen auch ohne Frühstück aus dem Haus und dann sind sie draußen der Füllstoffindustrie ausgeliefert und die hält, ich würde mal sagen, tendenziell eher ungesundes, gut schmeckendes, schnell, aber auch nicht lange satt machendes für dich bereit als eben was besonders Gesundes. Dann bist du dort also ausgeliefert und wenn du irgendwann dann wirklich Hunger bekommst, keine Ahnung, gegen Mittag beispielsweise, dann wirst du tendenziell eher zu schlechten, ungesunden Lebensmitteln greifen als zu gesunden. Wenn ich jetzt vom Frühstück spreche, und das ist ein wichtiger Punkt, dann meine ich eigentlich damit die erste Mahlzeit des Tages und nicht zwangsläufig morgens 6, 7, 8, 9 Uhr, weil viele machen erfolgreich intermittierendes Fasten, die kommen damit wunderbar klar. Und wenn die eben dann erst um 11, 12, 13 Uhr frühstücken sozusagen, dann sollte auch genau diese erste Mahlzeit bewusst sehr gesund sein. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja? Beispiel wären Rührei. Das kannst du beliebig zubereiten. Bitte unbedingt immer mit Eigelb, weil genau da drin wahnsinnig viele Vitalstoffe drinstecken und dich das eben auch nährstoffsättigt. Und vor allem das Fett da drin, das ist nicht unser Feind, das ist ein wunderbarer Freund, weil Fett unseren Blutzuckerspiegel komplett in Ruhe lässt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der häufig unterschätzt wird. Und das Fett auch deshalb sehr, sehr lange sättigen kann. Ein Rührei zum Frühstück ist ein perfekter Start in den Tag. Du kannst natürlich auch ein Vollkornbrot mit Hummus draufnehmen, wenn du eher vegan oder ja vielleicht auch vegetarisch unterwegs bist. Wobei vegetarisch, da sind die Eier noch in Ordnung, das passt ja rein. Haferflocken mit fettreichem Joghurt, Naturjoghurt, bitte niemals mit Geschmack, aber gerne fettreich, weil genau hier sorgt eben auch dann dieses Fett im Joghurt dafür, dass du sehr lange satt bist. Und wenn du es wahnsinnig schnell haben möchtest, dann könntest du beispielsweise einen Proteinshake machen und da, das mache ich sehr gerne, tiefgefrorene Bio-Beeren reinwerfen. Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren, einen Waldbeerenmix. Und das ist unglaublich schnell zubereitet und schmeckt wirklich schön cremig. Und gerade wenn eben Temperaturen warm sind, heiß sind, morgens dann so ein leicht kühles Frühstück. Viele mögen das ja gerne. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon. Kleine Bitte an die, die jetzt dieses YouTube-Video anschauen. Schreib doch bitte mal dein Lieblingsgesund-Frühstück in die Kommentare rein. Weil ich habe jetzt gerade mal 3 oder letztendlich waren es 4 als Beispiel genannt. Es kommen bestimmt eine ganze Menge von euch noch mit dazu. Und ich glaube, es würde wahnsinnig vielen Menschen helfen, wenn sie einfach so ein bisschen Inspiration von euch bekommen würden. Und genau dafür ist doch YouTube auch gedacht, dass man eben sich austauscht, eine Plattform bietet, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und gerade so ein Frühstück, ein ganz einfaches, mach es möglichst einfach. Manchmal reichen 3 Worte, 3 Zutaten, die man kombinieren kann und einige werden sagen, boah, das habe ich noch gar nicht so gesehen, das kann ich ja mal probieren. Vielleicht kommt da einiges zusammen, ich würde mich wahnsinnig freuen, vielen Dank dafür im Namen meiner Community. Machen wir den nächsten Punkt, Punkt Nummer 3, Vorsicht bei den Getränken. Ich sage immer, bei den Getränken werden die allergrößten Ernährungsfehler gemacht. Und ganz einfach, wir sollten so gut es irgendwie geht, flüssige Kalorien vermeiden. Wir haben nämlich keine Sensorik dafür. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, dass flüssige Kalorien im Verhältnis zu ihrer gelieferten Energie, also zu den Kalorien, keine oder sehr wenige Vitalstoffe liefern. Sehr wenige, das bezieht sich auf Säfte. Ich bin auch kein Fan von Fruchtsäften. Selbst gepresst ist noch ein Ticken besser, aber ist immer noch weit weg von wirklich gesund. Ich sage, es ist okay, wenn es als Genussmittel akzeptiert wird. Dann kann man das sehr gerne machen. Ein frisch gepresster O-Saft schmeckt einfach höllisch gut. Aber ich würde es nicht machen, um jetzt an extra Vitamine zu kommen, weil das Verhältnis von dem Zucker, der drinsteckt, von der Frucht, zu den Vitalstoffen, die tatsächlich kommen, ist einfach sehr miserabel. Also, wenn es geht, Säfte vermeiden, aber vor allem, und das ist, denke ich mal, völlig klar, Softgetränke und das Schlimmste, was man sich überhaupt gesundheitlich antun kann, jetzt mal neben zu viel Alkohol, das ist klar, sind Energydrinks. Ich bin der Meinung, dass die eigentlich verboten gehören. Was da alles drinsteckt und was es vor allem mit der Jugend anstellt, das ist auf lange Sicht gesehen katastrophal. Ohne jetzt hier tiefer einzusteigen, aber versuche das so gut wie es geht, Achtung, nur an einem Gesundtag zu vermeiden. Falls du solche Produkte wie Softgetränke, Energydrinks oder auch regelmäßige Säfte regelmäßig konsumierst, dann bitte beschränke es erst einmal nur auf einen Gesundtag pro Woche und teste, wie es dir geht. Natürlich ist es am Anfang eine gewisse Herausforderung, aber du wirst dann schnell merken, dass es wirklich tatsächlich umsetzbar ist. Und das füttert dich mit Motivation, da eben auch dran zu bleiben. Die Alternativen, ja, das sind relativ langweilig, aber ich muss ja einmal genannt haben, das ist Wasser und oder Tee, ja, ungesüßt natürlich. Und wenn es absolut unbedingt was mit Geschmack sein muss, ich bin kein wirklicher Fan davon, das gleich vorneweg, aber ich wollte es einmal erwähnt haben, dann ruhig mal auch hier für den Genuss ein Leitgetränk. Ich selber war früher ein Cola-Junkie, ich bin davon weggekommen, ich habe meine Geschmacksnerven freigespült sozusagen. Ich weiß aber, dass es vielen schwerfällt, von jetzt auf gleich auf gezuckerte Getränke zu verzichten. Leitgetränke wären da eine leichte Abschwächung von der, ich sag's mal, von der Schädlichkeit. Sie sind weit weg von gesund, aber immer noch einen ganz kleinen Ticken besser als die Menge an Softgetränken, die viele eben tatsächlich in sich reinschütten. Ja. Dann, was man auch machen kann, sind zum Beispiel Wasser mit Geschmackspulver. Das gibt es auch beispielsweise von Vita Moment. Das wäre auch eine Alternative, falls man unbedingt was mit Geschmack braucht. Der Vorteil bei diesen Geschmackspulvern ist, dass man es selber dosieren kann. Weil bei einem Softgetränk oder eben bei einem Leitgetränk ist es vorgegeben, wie süß es ist. Klar, du kannst es mit Wasser verdünnen, das würde natürlich auch gehen. Aber so hast du eben auch mit diesen Geschmackspulvern eine große Abwechslung, wenn du da 3, 4 verschiedene zu Hause hast und immer so ein bisschen reinbröselst und für dich rausfindest, dass du praktisch auf die Dauer der Zeit da immer weniger reintun kannst, dann hast du dir was Gutes angetan. Das heißt, irgendwann ist es das reine Wasser und es reicht ja völlig aus. Oder mach so wie ich. Ich bin ein ganz großer Fan von Zitronensaft, den es auch in kleinen Fläschchen in Bioqualität im Supermarkt zu kaufen gibt. Und da mache ich einfach ins Sprudelwasser und hier noch eine kleine Randnotiz. Es ist egal, ob du Sprudelwasser, Medium oder stilles Wasser trinkst. Das macht keinen großen Unterschied, außer in der Menge, die du davon konsumieren kannst. Und wenn du es schaffst, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen, dann könntest du das theoretisch auch mit Sprudelwasser machen. Ich weiß, es wird schwierig, deswegen mach es auch über Medium und ruhig öfter mal das stille Wasser nehmen. So, und wenn du jetzt da noch ein bisschen Zitronensaft reinkippst, der hat kaum Energie, also kaum Kalorien, kaum Kohlenhydrate und gibt einfach so diesen gewissen Pep. Ich finde im Sommer so ein Zitronenwasser mit Eiswürfel und sprudeliges Wasser, das ist schon ein klein bisschen Synapsenfasching im Mund. Vielleicht noch eine kleine Metapher, die dir helfen könnte, das ganze Thema schlechte Getränke in sich reinschütten, mal zum Überdenken bringen könnte. Stell dir mal vor, dein Organismus ist eine riesige Stadt, hat insgesamt 70 Billionen Einwohner und du duschst diese Einwohner permanent mit Softgetränken, mit Säften oder auch mit Leitgetränken. Und dann frage ich dich, würdest du mit Leitgetränken, Softgetränken und Säften duschen? Vermutlich auch nicht. Wir tun es aber permanent unseren 70 Billionen Einwohner unserer Stadt an und ja, vielleicht gönnst du denen auch mal eine richtig ordentliche Dusche mit frischem, klarem Wasser. Ja, das könnte vielleicht helfen. Noch ein Hinweis zur Trinkmenge, das habe ich gerade eben noch vergessen anzuhängen. Wenn man über 100 Kilogramm wiegt, dann muss man nicht mehr als 3 oder 4 Liter Wasser trinken. Also ich habe gesagt 30 Milliliter oder 40 Milliliter. 30 gilt für den ganz normalen Alltag und 40, wenn man sehr viel Sport macht, der einen sehr viel schwitzen lässt, beziehungsweise im Sommer, wenn man eben hohe Temperaturen hat, dann dürfen es gerne nochmal 40 Milliliter sein. Und wenn man eben 100 Kilogramm wiegt, dann sind das ja in dem Fall 4 Liter. Wenn ich aber 130 Kilogramm wiege, dann müssen es keine, in dem Fall dann 130 mal 4, wie viel sind das? 5,2 Liter, haut das hin? Müsst ihr hinhauen. Das muss man dann nicht unbedingt machen. Ja? Man muss sich ja nicht halb ertränken dabei. Also nimm einfach so diese Orientierungsformel mit. Der nächste Punkt, das ist die sogenannte Kohlenhydratdelle. Eine kleine Metapher. Unser Organismus hat ja 3 Makronährstoffe. Kohlenhydrate, Fett und letztendlich auch die Proteine. Er nimmt aber nur 2 davon hauptsächlich als Brennstoff in seine Minikraftwerkchen, um daraus letztendlich ATP, also sprich die Energiewährung des Körpers, zu machen. Jetzt stell dir bitte mal Folgendes vor. Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, Müsli, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, die brennen schnell wie Papier, wie Zeitungspapier. Wenn es reinkommt, dann brennt es lichterloh. Fette dagegen, also das gegessene Fett, aber auch, und wichtig, das gespeicherte Fett im Schnitzelfriedhof und im Schenkelsilber, die glühen nur ganz langsam und gemächlich, dafür aber sehr lange wie Briketts, solche Holzkohle-Briketts. Das bedeutet aber auch, wenn du den ganzen Tag über von morgens bis abends immer wieder Papierreiches isst oder, jetzt Achtung, trinkst, Softgetränke, Säfte, dann verlernt unser Organismus, seine Briketts aus den Speichern rauszuholen, weil er ja permanent das leicht brennbare Papier von morgens bis abends zur Verfügung gestellt bekommt. Das bedeutet, bei ganz vielen von euch, die sich eben sehr kohlenhydratreich ernähren, ist der Fettstoffwechsel regelrecht gegen die Wand gefahren. Jetzt könnte man sagen, ja, da mache ich ketogene Ernährung oder extrem Low Carb. Das kann theoretisch funktionieren, aber eben nur in der Theorie, weil ganz viele Menschen müssen eine enorme Willenskraft aufwenden, weil der Körper eben den Fettstoffwechsel noch nicht drauf hat. Und ich entspanne diese Formel wieder und die ist sehr gut umsetzbar. Man sucht sich eine der 3 Mahlzeiten des Tages aus, egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen, und eine von diesen 3 machst du eben Low Carb. Das heißt, in einer von diesen 3 Mahlzeiten guckst du, dass eben besonders wenige Kohlenhydrate gegessen werden. Um dir eine Zahl zu geben, 25 Gramm Gesamtmenge an Kohlenhydraten, die diese Mahlzeit beinhalten sollte. Je weniger, desto besser, aber bis 25 ist alles super fein. Weil wenn der Körper in dem Moment wenig Papier, sprich Kohlenhydrate, bekommt, dann ist er ja gezwungen, für seine Energie, die er irgendwoher braucht, also sprich für die Körperwärme oder für das Gehirn beziehungsweise für die Bewegungsenergie oder für die ganzen Organfunktionen. Er muss hier irgendwo Energie herbekommen, und wenn er kein Papier bekommt, dann erinnert er sich, hey, ich hatte doch hinten links in der Prinzenrolle, da war da noch ein bisschen Energie abgespeichert. Eigentlich eine ganze Menge. Und dann lernt er wieder Fettstoffwechsel. Und das Schöne ist, er wird nicht nur in diesen Stunden erheblich mehr Fette verbrennen, sondern er lernt wieder mit beiden Makronährstoffen, sprich Kohlenhydrate und Fette, zu arbeiten. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass der Körper einen flexiblen Stoffwechsel bekommt. Wenn du also Frühstück, Mittag oder Abendessen kohlenhydratarm gestaltest, dann bringst du dem Körper wieder Fettverbrennung bei. Und zwar auch außerhalb der Phase, wo du nur wenige Kohlenhydrate isst. Er lernt es dann auch wieder ganztägig. Das ist ein Prozess, deswegen Tipp Nummer 1, du brauchst ein bisschen Geduld, aber es ist die richtige Richtung. Und hier eignet sich auch wieder solche Rezepte wie Fleisch, Fisch oder auch ein Tofu mit jeder Menge Gemüse. Und dazu darf, Achtung, hör genau hin, auch gerne mal eine fettbetonte Soße drüber, damit das ganze Zeug auch richtig schmeckt. Und Fett macht ja auch sehr lange satt, sodass du eben lange, lange bis zur nächsten Mahlzeit durchhältst, ohne völlig zu unterzuckern und wie ein Kalorienzombie eben dann dir wieder irgendwelche Kohlenhydrate reinballern zu müssen. Deswegen ist das Fett nicht der Feind, sondern es macht dich lange satt und es schmeckt eben dann auch gut. Und wenn es gut schmeckt und satt macht, dann wirst du das sehr gerne machen und dich auf so eine Mahlzeit freuen. Du könntest beispielsweise auch ein Quark nehmen und hier gerne auch 20, von mir ist auch 40% und 40% pur löffeln, das würde auch gehen, schmeckt auch sehr lecker, wenn man Milchprodukte gut verträgt. Und in dem Moment hast du super wenige Kohlenhydrate. Du könntest auch einen 20% Quark nehmen oder einen cremigen Magerquark, das überlasse ich dir, ein bisschen Geschmackspulver reinmachen, damit es noch was schmeckt, und da zum Beispiel Beerenfrüchte reinmixen. Beerenfrüchte, klar, Obst hat Zucker, aber Beerenobst hat verhältnismäßig wenig Zucker im Vergleich zu Mango, Ananas oder Banane beispielsweise. Deswegen kannst du eine große Handvoll in so einen Quark reinschmeißen, zack, erledigt. Wir haben wieder das Rührei oder generell alles, was mit Ei zu tun hat. Auch da schaffst du, wenn du da kein Vollkornbrot dazu legst, garantiert die Kohlenhydratdelle. Und wenn du magst, kannst du auch ganz easy wieder diesen einen Proteinshake von vorhin genannt mit den Beerenfrüchten reingemixt letztendlich zu dir nehmen. Das überlasse ich dir. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wie du eben die Kohlenhydratdelle verhältnismäßig einfach umsetzen kannst. Wichtig ist, wenn du dir diese vornimmst, dann sei bitte darauf vorbereitet. Es wäre ungünstig, wenn du morgens aus dem Haus gehst und du hast jetzt vor, irgendwann mittags die Kohlenhydratdelle zu machen. Leider ist es so, dass wenn du dir vornimmst, so etwas an deinem gesunden und dann weißt du nicht, wo du jetzt so eine Kohlenhydratdelle zu verändern, dass es dann eben viele da draußen gibt, wirst du wieder tendenziell zu irgendwas greifen, was da draußen angeboten wird. Und es ist nicht Kohlenhydratdellen ausgerichtet, wenn du verstehst, was ich meine. Und wenn du dann dich ergibst dem Füllstoffangebot da draußen, dann fühlst du dich wieder einmal mehr schlecht, weil du es dir vorgenommen hast, aber nicht umgesetzt hast. Und das ist gefährlich, weil es am Selbstbewusstsein nagt und du irgendwann aufgibst, weil du dir anscheinend ja wieder mal bewiesen hast, dass du es nicht drauf hast. Verstehst du den Punkt? Deswegen sei vorbereitet. Wenn du es dir nur einem Tag pro Woche vornimmst, dann weißt du schon einen Tag vorher, was du da essen möchtest, dann gehst du entsprechend einkaufen. Oder vielleicht nimmst du es sogar jeden Tag vor, weil es sich für dich logisch anhört und dir schmeckt beispielsweise ein Rührei oder so ein Proteinshake mit Beeren drin. Dann solltest du immer das Zeug zu Hause haben, in der Vorratskammer, im Kühlschrank, dass du eben dann auch letztendlich alles da hast, um das eben auch machen zu können. Der letzte Punkt, der ist ein bisschen seltsam vielleicht. Ich rede jetzt über freundliche Feinde bzw. Verbündete. Leider ist es so, dass wenn du dir vornimmst, etwas an deinem gesunden oder an ungesunden Lebensstil in gesund zu verändern, dass es dann eben viele da draußen gibt, die dir dieses Vorhaben schlecht machen. Wichtig ist, die allermeisten meinen es überhaupt nicht böse, wenn sie dieses Vorhaben schlecht reden. Sie argumentieren erstens aus einer eigenen schlechten Erfahrung mit irgendwelchen Umstellungen, wo sie selber dran versagt sind, und projizieren das automatisch auf dich. Aber es bist ja nicht du. Du hast eine andere Strategie als die, deswegen lass dich da gar nicht erst irgendwie runterbuttern. Und wenn das Menschen sind, die jetzt nicht direkt super wichtig in deinem persönlichen Kontext sind, dann kann man die auch links liegen lassen und das Thema sofort ablenken auf irgendwas anderes, auf die Politik, auf das Wetter, keine Ahnung, auf die Serie von gestern Abend. Und überhaupt nicht mehr drauf eingehen, also rigorosen Cut machen, über was ganz anderes sprechen, ohne nochmal zurückzukommen auf dieses Diät-Thema. Dann sind die vielleicht kurz verwirrt, die anderen, aber die werden dann schnell kapieren, dass du überhaupt nicht drüber reden möchtest. Wenn es dir unwichtige Menschen sind, dann wäre auch die Empfehlung, dass du es denen gar nicht mitteilst, was du da vorhast. Mach es zu einem Geheimprojekt. Ich weiß, dass wir sehr gerne über sowas sprechen, weil wir motiviert sind und gerne andere ja mitnehmen würden, weil gemeinsam ist man mindestens doppelt so stark. Das Dumme ist nur, wenn die eben dich dann irgendwie in das Negative runterreißen, dann wird es deutlich schwieriger. Du musst also sehr gut überlegen, mit wem du über so ein Projekt sprichst. Ganz klar ist es, wenn es in der Familie zu Hause ist, also zum Beispiel mit dem Mann, mit der Frau oder auch mit den Kindern, mit der Mama, dann ist es schon wichtig, dass man diese Menschen mitnimmt. Hier wäre mein Tipp, dass du es schon vorher machst. Das heißt, du setzt dich mit diesen wichtigen Menschen zusammen und sagst denen, welches Projekt du gerne umsetzen möchtest. Jetzt kann es sein, dass sofort reflexartig kommt, oh nee, nicht schon wieder eine Diät. Weil die vielleicht auch drunter leiden, wenn du eine Diät machst und die Erfahrung gemacht haben, wie du dann erstens mental drauf bist und zweitens, wie gefrustet du bist, wenn du eben dann nach 1, 2, 3, 5 Wochen wieder aufgegeben hast. Deswegen ist ein Reflex, das erstmal abzulehnen, völlig normal. Also denk bitte auch da aus deren Perspektive, warum sie vielleicht nicht sofort total begeistert sind, dass du sowas machen möchtest. Ja, es gibt ja welche, die finden das richtig cool, weil sie vielleicht mit dir im Kontext von Diäten noch gar keine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das wäre natürlich der Idealzustand. Was aber gut wäre, ist, wenn du, bevor du anfängst, dass du eben diesen Menschen Bescheid sagst. Und Achtung, jetzt wichtig, bitte sie um herzliche Unterstützung. Du kannst ihnen sagen, es ist durchaus ein wichtiges Projekt, für mich aber eine große Herausforderung. Ich brauche deine Unterstützung, wenn ich mal so das Gefühl habe, zu schwächeln. Weil wenn du dir vorher diese Hilfe einforderst und die sagen dir diese Hilfe zu, diese wichtigen Menschen um dich herum, dann kommen sie normalerweise, während du in diesem Prozess bist und dann die Hilfe einforderst, da nicht mehr raus, weil sie sich ja schon committed haben. Das ist ein cooler psychologischer Trick. Das macht aber wenig Sinn, dass du das während der Diät machst und dann mit dem Kopf durch die Wand, aber ich will das jetzt und unterstütze mich endlich. Dann, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Holt sie vorher mit ins Boot. Dann ist die Chance wesentlich größer, dass sie dich unterstützen oder dass sie vielleicht sogar dieses spannende und, wie ich finde, wahnsinnig wichtige Projekt auch mitmachen. Dass sie selber eben infiziert werden sozusagen und Lust drauf haben. Okay? Also, unterscheide in unwichtige Menschen, die für deinen persönlichen Kontext nicht so wichtig sind, und wichtige Menschen und geh damit durchaus unterschiedlich um. Mach das aber, bevor du anfängst mit diesem Prozess. Ganz interessant wäre natürlich auch, dass du eine persönliche Peer Group findest, also Menschen, die Ähnliches wie du vorhaben. Das ist in meinem Online-Coaching natürlich eine super Sache, weil wir da ein Netzwerk haben von mehreren tausend Menschen, die alle das gleiche Ziel haben. Die wollen alle ihre nicht so gesunden Gewohnheiten langfristig auf gesund verändern. Und wenn man so einer Gruppe drin ist und ich merke, wie der Austausch da, wie herzlich dieser Austausch, diese gegenseitige Unterstützung ist, das ist sensationell. Das hilft einem natürlich, wenn man von draußen die Unterstützung vielleicht nicht so bekommt, wie man sie sich wünschen würde. Dann ist das wie so eine Art Zufluchtsort. Das passiert hier eben leichter, als du denkst, Coaching. Wir sind durch mit den 5 Tipps. Du kriegst noch einen ganz kurzen, schnellen, wichtigen Bonustipp. Werde Hellseher. Blick in die Zukunft und sehe dich heute schon so, wie du übermorgen, nächsten Monat, in 3 Jahren gerne sein würdest. In Sachen Fitness, Gesundheit, vielleicht auch in Sachen Optik. Denn der Geist, der Körper folgt dem Geist, so ist es richtig. Der Körper folgt dem Geist. Das heißt, wenn du dir schon vorstellen kannst, wie du gerne auf andere Menschen wirken würdest, wie du die Treppe wieder hochsprintest, ohne ein Nahtoderlebnis zu haben, wenn du dich gesund ernährst und dich wahnsinnig gut und glücklich danach fühlst, wenn du das jetzt schon gedanklich vorauslebst, dann wird es dramatisch einfacher werden, dass du dich eben auf lange Leine auch da motiviert behältst. Das ist ein cooler Trick, den ich persönlich schon immer angewendet habe. Ich habe mich schon immer weit im Vorfeld gesehen und habe das auch immer erreicht, was ich erreichen wollte. Und das ist übrigens auch ein Trick, den alle erfolgreichen Menschen anwenden. Egal ob im Business-Kontext oder im sozialen Bereich oder auch im Schauspielerbereich, im Sängerbereich, im Spitzensportbereich. Das sind Menschen, die können schon das sehen, was sie gerne erreichen würden. Und das ist der Antrieb für Motivation. Okay. Was wäre denn dein persönlich größter Gewinn aus einem solchen Veränderungsprozess? Auch das würde ich super gerne mal in den Kommentaren lesen. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.